looks like we shy one horse.
You brought too many.
Mr. Lundegaard, sorry to bother you again. Can I come in?
Yeah, no, I'm kind of busy here.
I understand. I'll keep it real short then.
11 guilty, 1 not guilty. Well, now we know where we are.
I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude.
The truth is, my brother's in prison. My sister cheats on welfare by pretending one of her babies is still alive. My daddy's dead and my mama weighs 312 pounds. The problem is, this is the only thing I ever felt good doing.
I'm alone.
No.
Nein. C'est ça que vous voulez dire?
Non, je suis pas d'accord.
Oh, so fast! So fast, Christ!
He turns to me and he says, "Why so serious?
Can you spell it?
D-J-A-N-G-O. The D is silent.
I know.
Orgien, Orgien, wir wollen Orgien. Nein, das ist nicht das Zitat aus dem Film, was heute darum geht, sondern es ist aus etwas anderem. Vielleicht kennt ihr das noch. Wenn ja, könnt ihr mir ja jetzt schreiben und ich löse es dann am Schluss auf. Warte, das funktioniert nicht, das ist ja nicht live hier. Ja, dann lasst es sein. Vielleicht löse ich es dann auf, wenn ich daran denke am Schluss. Herzlich willkommen zur nächsten Filmsünder-Episode, mittlerweile Episode Nummer 7, nachdem dass ich letzte Woche ein bisschen erzählt habe, was hier auf diesem Kanal passiert und was vor allem filmtechnisch bei mir passiert ist in letzter Zeit, sind wir heute wieder aktuell am Start. Aktuell ist ein gutes Stichwort, weil ich möchte hier zuerst mal einsteigen, indem ich euch allen recht herzlich danke. Es sind so viele Kommentare reinkommen, wie zuletzt bei den Spätsündern, was mich sehr gefreut hat zu dieser letzten Episode. Ich bin ehrlich gesagt nicht so sicher gewesen, ob die gut kommt. Also, als ich sie aufgenommen habe, hatte ich das Gefühl, ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Dann habe ich sie bearbeitet und gemerkt, Jesus, was ist das für ein verdammtes Klier? Dann habe ich angefangen rumzuschnipseln. Irgendwann ist so gegen Schluss, habe ich dann gefunden, Jesus, nein, eigentlich am liebsten würde ich es gleich ködern. Hatte ich aber nicht mehr können, weil ich den Point of No Return schon erreicht hatte. Und ich dachte, komm, scheiss drauf, jetzt hol das Zeug auf. Und scheinbar hat es ganz viel gepasst. Und darum, merci vielmals für die verhältnismässig viele Feedbacks, die ich bekommen habe. Es ist schön, dass der Rundumschlag gut ist angekommen und dass tatsächlich ein paar von euch haben gefunden, hey, das sind Filme zum Teil dabei, die ich gerne auf meine Liste tun will und das auch gut ist angekommen. Das nicht ist gespoilert worden. Das ist jetzt bei diesem Format dort, habe ich das absichtlich gemacht, weil es ja auch eine Empfehlung war ist euch und ich euch auch dazu will animieren, dass ihr die Filme schaut. Es wird dann wieder gespoilert und dann wie? Könnt ihr euch schon darauf freuen oder vielleicht auch nicht. Dann habe ich aber auch kritisches Feedback bekommen, das ich auch immer sehr entgegennehme. Sehr konstruktiv natürlich, weil ihr alle wisst, wie man konstruktive Kritik macht. Ihr habt gesagt, ich habe ein bisschen schnell geredet am Anfang. Und ja, das ist mir eben aufgefallen. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht den gleichen Fehler wieder bei dieser Folge. Aber das ist so, wenn man alleine aufnimmt, hat man so das Gefühl, man muss irgendwie einen künstlichen Drive generieren, wenn man irgendwie nicht mit jemandem zusammen redet. Und dann redet man dann automatisch viel schneller. Also auch um mir geht es so. Und ich hoffe, dass ich da ein bisschen mehr darauf achten kann. Und er hat jemand auch gefunden, du musst einfach nicht jedes Mal sagen, dass jeder für sich selber muss entscheiden, wie er oder sie den Film findet. Weil die Leute hören ja dir zu, weil sie deine Meinung hören wollen und du musst dich nicht die ganze Zeit rechtfertigen. Und das stimmt eigentlich, weil wenn ihr hier zulässt, egal ob ihr das, was ich sage, cool findet oder scheiße, ich hoffe, es hilft dabei, dass ihr eure eigene Meinung zu diesen Filmen machen könnt. Und darum erwähne ich das jetzt, aber jetzt auch nicht mehr, oder beziehungsweise wollte ich schauen, dass ich da ein bisschen mehr darauf achten kann. Und ein Feedback, das mich auch sehr gefreut hat, ist jemand, der sich zu den Before-Filmen geäussert hat, also Before Sunset, Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight, weil das Lieblingszitat von dieser Person aus einem von diesen Filmen kommt, nämlich aus Before Sunset. «Baby, you gonna miss that flight.» Ein wunderbares Stichwort, weil da kann ich gleich einhängen, weil wir verpassen unseren Flug heute nicht, weil wir haben zusammen ein Flugticket buchen ins Hollywood von den 1920er Jahren. Letzte Woche habe ich es ja schon angekündigt. Von mir aus gesehen ist das nach Banshees der zweite grosse Kinostart in diesem Jahr. Und die Rede ist, der hat es im Titel schon gesehen, Babylon. Ja, eigentlich hätte dieser Film zusammen mit dem Rundumschlag, den ich letzte Woche geliefert habe, zusammentun wollte. Ich hatte aber letzte Woche gemerkt, dass die Folge schon relativ lang ist. Und der Film hier, wo es jetzt darum geht, der dauert auch schon über 3 Stunden. Und darum hat er doch einfach eigene Filmsünder-Episode verdient, finde ich. Das Mal gehen wir das Ganze ein bisschen anders an als vorige Filmsünder-Episode, weil der Film ja erst seit dem 19., also vorgestern, draussen ist, tue ich die Episode in 2 Teile aufsplitten. Im ersten Teil gibt es einen kurzen Abriss, um was überhaupt geht in diesem Film, wie dass der Film daherkommt, also was die Inszenierung angeht, Musik etc., was über die Show spielt, sagen oder gesagt muss werden. Das ist in diesem Film relativ präsent und relevant. Und dann am Schluss noch mein persönliches Urteil und ob ich euch den oder wem ich den Film würde empfehlen oder nicht. Dann wäre der erste Teil abgeschlossen und für die, die es dann wirklich genau wissen wollen und den Film wahrscheinlich auch schon gesehen haben, kann ich dann noch ein bisschen auf Details sein über die Entstehungsgeschichte von diesem Film, über den Regisseur über den, und den Drehbuchautor, muss man hier sagen, sie werden gegangen, ein bisschen in eine Crew. Natürlich die Schauspielerinnen und Schauspieler, die sehr wichtig sind in diesem Film. Dann über die Musik rede ich noch ein bisschen, über die Kamera und ja, das einfach so ein bisschen à la, dass man da noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu diesem Film bekommt, falls ihr die nicht schon selber seid, recherchieren. Dort gibt es dann am Schluss auch noch eine Interpretation von mir, die ich gestern ganz frisch nach dem Kino aufgenommen habe, also wo die Eindrücke noch wirklich überhaupt nicht richtig verarbeitet waren. Und mir nimmt es Wunder, wie die daher ist gekommen und ich nehme dann heute der Zustellung, weil gestern so frisch vor Leber weg, als ich noch überhaupt nicht recherchiert zum Film, nimmt es mich Wunder, jetzt heute, wo ich doch relativ umfangreiche Recherchen betrieben habe, um über den Film zu reden, ob das, was ich gestern zum Film gesagt habe, überhaupt noch verhält. Ja, jetzt aber genug Vorgeplänkel, sonst verpassen wir diesen Flug definitiv noch. Und darum würde ich sagen, gehen wir doch zusammen ins Hollywood anno 1926.
Camera speed.
Down production, take one.
Action!
I think what we have here in Hollywood is high art. It's...
Party time! Sparkle time!
If you could go anywhere in the whole world, where would you go?
I always wanted to be part of something bigger.
Yes!
Let's go!
Something that lasts, that means something.
She has no idea what's next.
I've never done nothing except disappoint people my whole life. But I made it on my terms, not theirs.
We are going to be more than they ever bargained for.
What I do means something.
It's bigger than you.
And I'm going to bed.
Babylon aus dem Jahr 2022, was jetzt im 23. Jahr zu unserem Kino geschafft hat. Und ja, was steckt eigentlich hinter dem Begriff Babylon? Die, die wie ich noch mit Religionsunterricht sind gequält worden in der Schule, oder zumindest ist es mir wie eine Qual vorgekommen, dann zumal, dann ist die Bedeutung von diesem Begriff wahrscheinlich klar. Babylon oder auch Babel war früher die Hauptstadt von Babylonien, eine der wichtigsten Städte vom Altertum, ca. 90 km südlich von Bagdad ist sie und gegeben hat zwischen 2300 vor Christus bis etwa 539 vor Christus. Im Christentum, im Alten Testament, hat Babylon die Bedeutung gehabt, Anmassung der Menschen in göttlichen Belangen. Babylonier, die haben dann zumal laut der Legende Turm bauen, wo bis in den Himmel hochgekommen ist, damit sie dem göttlichen Wesen, das ja Christen anbeten, näher kommen. Das göttliche Wesen hat das gesehen und hat befürchtet, dass nach dem Bau nichts mehr unerreichbar ist für die Menschen und hat aus diesem Grund die Sprache der Menschen verwirrt, damit sie untereinander nicht mehr haben können kommunizieren konnten, beziehungsweise dass es zu ganz vielen Missverständnissen kam zwischen den Leuten, dass sie den Turmbau müssen abbrechen mussten. Im Neuen Testament hingegen war Babylon auch der Deckname für die römische Weltmacht und ihre Hauptstadt Rom. Und wie wir ja alle wissen, haben ja die Römer ausschweifende Orgien gefeiert. Und beide Bedeutungen, die jetzt hier dargelegt wurden, Anmassung der Menschen an göttliche Belange und daraus schweifend Lebensstil der Römer ist eigentlich die perfekte Analogie zu dem, was uns im Film Babylon gezeigt wird. Wie einst die Römer feiern auch die Stars und Sternchen im Hollywood von den 20er Jahren ausschweifende Sex- und Drogenpartys und fühlen sich teilweise durch ihren Berühmtheitsstatus, den sie erlangt haben, wie gottgleiche Geschöpfe. Und aus diesem Grund trifft hier der deutsche Beititel, wo es zu Babylon geht, Rausch der Ekstase für einmal wirklich ins Schwarze. Weil normalerweise ja die deutschen Beititel, die man abends dazu dichtet, die machen von mir aus gesehen nicht wirklich Sinn, abends, aber jetzt hier passt er eben wirklich. Und ein paar von diesen modernen Babylonien begleiten wir durch den dreistündigen Film. Ja, etwa so kann man die Handlung von diesem Film zusammenfassen oder wie die Macherinnen und Macher vom Film selber sagen.
Babylon is about a group of people who find themselves in early Hollywood at a time of extreme depravity and debauchery and excess.
It was such an insane time. It was just wild, like the Wild West.
The story follows multiple characters that have an ambition to be a part of something bigger than themselves.
We've got to innovate. We've got to inspire.
Ja, okay, was man da im Featurette zum Film, der vom Studio Paramount rausgegeben wurde, kann hören. Das deckt sich eigentlich ziemlich genau mit dem, was ich gerade gesagt habe. Übrigens findet ihr einen Link zu diesem Featurette, wenn ihr das auf YouTube wollt, schauen wollt, bei uns noch in den Shownotes. Die ausschweifenden Hollywood-Stars oder die, die es noch werden wollen, die werden gespielt von Brad Pitt, Margot Robbie und Diego Calva. Sie sind quasi die Hauptfiguren von diesem Film. Es hat aber auch eine ganz riesige Riege an Nebendarstellerinnen und Nebendarsteller. Zum Beispiel der Joanna Depp, Jean Smart, Lin Chu Lee, Tamara Wewing, Olivia Wilde, ihre kleine Rolle, Tobey Maguire taucht auch plötzlich irgendwo noch auf. Und der Flea, der Bassist von den Red Hot Chili Peppers, hat hier auch noch Auftritt in Babylon. Regie geführt hat der Damien Chazelle. Die, die ich nicht kenne, das ist ein amerikanisch-französischer Filmregisseur. Und ich finde, man kann ihn ein bisschen vergleichen mit Martin McDonagh, weil der auch erst relativ wenig Filme gedreht hat, ist aber innerhalb von einem Jahr, wo er in Hollywood angefangen hat, schon zum Filmregisseur geworden. 2009 hat er sein Debüt gehabt mit dem Film. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man Guy sagt oder Guy, weil er ja französischen Hintergrund hat. Ich sage jetzt mal Guy and Madeleine on a Parkbench. Und er, einer, den man natürlich auch kennt, ist 2014 Whiplash und 2016 der, der wahrscheinlich der meiste von euch ein Begriff ist, La La Land. Und jetzt eben Babylon, eine Hommage an Hollywood, ihre Zeit oder ihre Übergangszeit vom Stummfilm in die Tonfilmzeit. Ja, wie kommt der Film daher? Da gibt es ein Wort. Bombastisch. Wenn man noch ein zweites Wort hinzufügen will. Ausschweifend. Und vielleicht noch ein drittes Wort. Bildgewaltig. Ja, das wären so drei Schlagwörter, wo wir zum Film Babylon in Sinn kommen. Er hat eine unglaubliche Atmosphäre, der Film. Er kommt teilweise sogar ein bisschen märchenhafter her, so wie er inszeniert ist, und wirft mit pompösen Bildern einfach nur so um sich. Was natürlich auch sehr viel ausmacht, ist das Schauspiel von den Leuten, die ich vorhin aufgezählt habe. Es kommen natürlich noch ganz viel mehr dazu. Aber wenn ich jetzt hier einfach eine Liste mit Schauspielerinnen und Schauspielern appelliere, dann wäre das auch ein bisschen langweilig. Aber eben, es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Alles ist ein bisschen übertreibt und das merkt man an den Haupt- und Nebencharakteren, die in diesem Film auftreten. Die geben einfach alles und haben echt auch sichtbar ihren Spass. Es würde mich vor allem, ehrlich gesagt, jetzt im Nachhinein, wenn ich den Film so interessiert, ob die immer genau gewusst haben, was sie eigentlich da genau abziehen. Weil der Film der wirkt teilweise wirklich so wie irgendein komischer Fiebertraum. Ja, Musik ist natürlich auch sehr matchentscheidend. Nebst den wunderbaren Bildern und dem wunderbaren Schauspiel von der Darstellerinnen und Darsteller ist Musik auch ein sehr grosser und wichtiger Teil in diesem Film. Sie passt einfach perfekt zur Stimmung von diesem ausschweifenden Hollywood von den 20er Jahren. Ja, und wenn ihr mal reinhören wollt in diesen Score oder Soundtrack, wir haben euch jetzt extra, warum sage ich immer mehr, es war ja ich allein. Ja, das alte Gewohnheiten sterben nie, wenn du sie nicht weghaust, hauen sie dich um. Nein, ich habe eine Playlist gemacht auf Spotify mit dem Titel Filmsünder OST. Also das heißt so viel wie Filmsünder Original Motion Picture Soundtrack. Da könnt ihr reinhören, wie der Soundtrack oder der Score von Babylon daherkommt. Was man auch noch muss sagen zu diesem Film, ich habe es schon angetönt, er läuft über 3 Stunden. Also er geht etwa 3 Stunden und 10 Minuten. Und das ist wirklich extrem lang. Wenn man ohne Pause im Kino hockt, ja, das ist auch wirklich nur etwas für Hartgesottene. ich würde vielleicht böse gesagt sagen, obwohl man nicht am Stück eine halbe Stunde rausschneiden kann, aber wenn man überall noch so ein bisschen Längen rausnehmen aus diesem Film, ich weiss, das ist das Prädigier fast jedes Mal, aber es ist halt einfach so, ich verstehe einfach nicht, warum gewisse Filme immer so lang müssen sein, weil wir beim Radio immer gesagt, kill your darlings, wir haben ganz klare Angaben gehabt oder Vorgaben, wie lang das bei uns ein Beitrag oder so darf sein, und dann hast du halt einfach müssen Zeug rausschneiden. Und mir denkt es manchmal, wenn man Längen gespürt in einem Film, sollte man das auch machen, und mir denkt es, man könnte bei Babylon noch locker irgendwo eine halbe Stunde rausholen. Der Film, der hat in den USA übrigens ein R-Rating bekommen, wegen der vulgären Sprache und weil man viel blutige Haut sieht. Auf meinem Kinoticket, ich habe gar nicht gewusst, dass es in der Schweiz so geht. Ich habe mir gedacht, der Film kann höchstens ab 16 sein, aber auch auf meinem Kinoticket, das ich hatte, ist 18 gestanden. Also sehr interessant. Also darum wisst ihr auch, ja, falls ihr noch unter 18 seid und den Film schaut, müsst ihr wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Mein Urteil zu diesem Film, ganz allgemein. Also ich fange vielleicht mal an, wie ich auf diesen Film überhaupt aufmerksam geworden. Also ich hatte gar nicht so auf dem Radar gehabt. Plötzlich zeigt es mir da auf irgendeiner Internetseite den Trailer an. Da habe ich kurz reingeschaut. Ich habe den Trailer aber gar nicht ganz geschaut, weil ja, es wird ziemlich schnell klar, um was es geht. Es geht um ausschweifend oder ja, um einen ausschweifenden Lebensstil, den ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, von den Hollywood-Stars in den 20 Jahren. Viel mehr muss man gar nicht wissen im Vorfeld. Darum habe ich den Trailer auch irgendwie nach 10, 15 Sekunden abgestellt und gefunden, nein, das ist, glaube ich, wirklich einer von diesen Filmen, wo man möglichst vorbehaltlos irgendwie muss ins Kino hocken. Darum habe ich mich dementsprechend auch nicht gross vorbereitet. Natürlich habe ich gewusst, wer mitspielt einigermaßen. Ich habe das Kinoplakat gesehen. Ich habe gewusst, wer ihn inszeniert hat, aber das war es ja auch schon gewesen. Wie habe ich ihn gesehen? Ja, im Kino natürlich. Er ist seit dem Donnerstagabend läuft er bei uns in der Schweiz. Und ja, ich muss es zugeben, ich bin jetzt für diesen Film tatsächlich in einen Kinokomplex gegangen. Die Filmsünder schon ein Zeitchen mitverfolgen wissen, dass ich eigentlich nicht gross Fan bin von Kinokomplexen. Bei diesem Film musste ich es aber jetzt eigentlich machen, weil ich gehe ja schon lieber in die Stadt Bern, in die kleineren Kino, die sind mir einfach sympathischer. Banshees zum Beispiel bin ich in der Stadt schauen, dort hat es einfach auch perfekt passt zur Stimmung vom Film. Aber irgendwie habe ich das Pompöse, das Babylon definitiv auf die Leinwand bringt, irgendwie auf einer riesen Leinwand mit einem extrem guten Sound einfach hören. Und darum bin ich auf Nummer sicher gegangen und in so einen Kinokomplex gegangen, was einfach die unschöne Nebengeschichte hatte, dass der über 3-stündige Film ohne Pause ist abgeliefert worden. Ja. Was habe ich erwartet? Das ist eigentlich noch schwierig zu sagen, aber das, wie ich gesagt habe, ein pompöses Spektakel mit schönen Bildern und schönen Darstellerinnen und Darstellern, mit ein bisschen Witz natürlich, auch das, was ich in den ersten 15 Sekunden vom Trailer gesehen habe. Und ja, was habe ich bekommen? Irgendwie habe ich das bekommen, was ich erwartet habe, aber irgendwie auch nicht. Es ist so schwierig zu sagen, ist es jetzt eigentlich wirklich das, was ich erwartet habe, oder ist es etwas ganz anderes gewesen? Das ist interessant, dass der Film irgendwie beides herbekommt. Und darum bin ich im Moment wirklich auch noch in dem Stand, wirklich eine Bewertung abzuliefern. Also was ich ganz klar muss sagen, ich habe ihn nicht schlecht gefunden, der Film. Aber ich könnte jetzt das nicht irgendwie in eine Bewertung einfließen, so à la, ja, das ist ein 4 von 5 Sternen Film. Oder ein 5 von 5 oder ein 4,5 von 5. Nein, es geht nicht. Das Einzige, was ich weiss, das Filmportal, wo ich glaube, meine Filme oder die Filme dokumentieren, die ich gesehen und auch bewerte, da kann man einerseits Sterne verteilen und man kann aber auch noch so ein Herzchen geben. Also zum Beispiel, wenn man jetzt genau weiss, der Film ist jetzt vielleicht nicht wahnsinnig schlau oder gut und vielleicht eher so guilty pleasure und darum gebe ich aus dem Grund nur 2 Sterne, aber der hat bei mir einfach irgendwie so ein Stein im Brett oder hat so ein Herz verdient und das kann man auch geben. Und auch wenn ich Babylon noch keine Bewertung kann geben, was ich weiss, ist, dass der von mir so ein Herz bekommt. Ich glaube, der muss mir einfach auch noch so ein bisschen wirken. Ich habe jetzt sehr viel in den letzten 14 Stunden über den Film nachgedacht und er wirkt immer noch so nach. Und es tut so richtig gut, jetzt über den Film können zu reden. Empfehlung? Ja, ich empfehle den allen Leuten auch gerne. Ja, man muss schon gerne skurrile Erzählweisen irgendwie gerne haben, wenn man den Film geniessen will, habe ich das Gefühl. Und alle von euch, die Filme lieben, also rein Film als Medium und auch am Filmemachen interessiert sind und richtig begeistert sind, wenn sie eben Filme sehen, über das Filmemachen, dann seid ihr dort einfach richtig und könnt ihr euch so richtig schön an diesen Bildern ergötzen und an der Machart. Und natürlich auch, wenn ihr gerne so auf eine Zeitreise führen in Jahren, die ihr für selber nicht miterlebt habt, dann seid ihr hier auch ganz richtig. Wenn man einen Film müsste nennen, wo man so als Referenz könnte angeben könnte, dass euch der Film auch gefällt. Das ist extrem schwierig, finde ich jetzt. La La Land könnte man, wenn man beim Damien Chazelle bleiben will, empfehlen, obwohl jetzt Babylon, der ist schon ein bisschen anders als La La Land, zumal es kein Musical ist, aber so ein bisschen vor Bild Gewalt und so. Und vom Spektakel könnte man es selber vergleichen mit La La Land und vielleicht ein anderer Film, der aus der heutigen Sicht in eine Zeit zurückgeht, wo man ein Hollywood sieht, das es so heute nicht mehr gibt. Ja, Once Upon a Time in Hollywood. Also ich kann mir vorstellen, wenn ihr den gerne hättet, den könntet ihr auch Babylon gerne haben. Und ihr müsst definitiv Sitzleder haben, weil ohne Pause können die 3 Stunden 10 Minuten schon ziemlich heavy einfahren. Also ich habe es gestern selber gemerkt, so nach einem Arbeitstag, am 8 Uhr am Abend ins Kino und bis um 11:30 still sitzen und so, ja, da habe ich mich dann schon zwischendurch mal so ein bisschen links und rechts ein bisschen müssen bewegen und ein bisschen strecken und so. Man spürt es schon im Körper, habe ich das Gefühl. Ja, und wenn könnte euch der Film auch noch gefallen? Ja, wenn ihr nicht einfach irgendwelche plumpe Auftragsarbeiten oder Fließbandarbeiten wollt sehen im Kino ohne spezifische Handschrift oder Charakteristiken, ja, den finde ich, seid ihr in diesem Film auch richtig. Und ja, auf jeden Fall unbedingt im Kino schauen und nicht warten, bis er auf irgendwelchen Streaming-Plattformen veröffentlicht wird, weil dass man die Bilder wirklich geniessen kann und die 3 Stunden definitiv auch mal durchhalten im Kino, dann lohnt sich das wirklich. Also, müsst ihr von mir aus gesehen wirklich jetzt in das nächste ins Kino gehen, damit der Babylon wirklich so in dieser vollen Pracht geniessen kann, die der Film so verdient hat. Was mich ein bisschen schockiert hat, oder überrascht hat, vielleicht eher gesagt, der hat relativ negative Kritiken bekommen, vor allem in den USA. Und dort ist er auch nicht so gut gelaufen bis jetzt. Ich glaube, der ist aktuell, also Stand 20. Januar, ist er etwa so bei 15 Millionen Dollar, die er eingespielt hat, für Kosten von, gut, dort kommt man unterschiedliche Beträge, kommt man da über, also ist irgendwo so zwischen 80 bis 110 Millionen, die er gekostet hat. Und dann müsste er natürlich auch dementsprechend einspielen. Und das hat er bis jetzt noch nicht erreicht. Ich bin ja gespannt, ob er das durch Kino zu Europa oder so noch einigermaßen herüberkommt. Dann würde ich sagen, entlasse ich jetzt hier alle, die schon genug haben. Also nicht, weil es langweilig wäre, sondern finden, ja, das reicht mir eigentlich schon als Expertise. Und entweder geht ihr den Film jetzt schauen oder ihr lasst es sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall so oder so viel Spass, entweder im Kino bei Babylon oder sonst einem Film oder sonst allerseits schönes Wochenende. Und für alle anderen würde ich sagen, willkommen in der Filmsünderzone für Fortgeschrittene.
If you could go anywhere in the whole world, where would you go?
I always want to be part of something bigger.
Yes.
Und in dieser Filmsünderzone für Fortgeschrittene gehen wir jetzt noch ein bisschen detailliert auf die Hintergründe zu diesem Film ein. Regie hat, wie ich schon gesagt habe, Damien Chazelle geführt. Das ist ein Regisseur, der 1985 geboren ist und eben, wie man kann rechnen, 38-jähriger Regisseur, also unglaublich. Der hat übrigens vorgestern Geburtstag gehabt, wo in der Schweiz der Film ist angelaufen. Er hat als Kind ursprünglich eigentlich Jazz-Schlagzeuger werden, was man schon so ein bisschen als Foreshadowing kann anschauen kann auf sein filmisches Meisterwerk, der 2014 rausgekommen, Whiplash. Er hat aber irgendwann gemerkt, Damien Chazelle, dass er nicht so talentiert ist und hat darum den Fokus auf den Berufswunsch gelegt, den er eigentlich schon vorher als erstes erkannt hat, das ist Filmemacher. Und die möchte ich gerne einhängen. Er soll ein Filmemacher werden. Da muss man aber schon unterscheiden zwischen Filmemacher und rein Regisseur. Weil wer einen guten Film machen will, der ist nicht einfach nur ein Regisseur oder eine Regisseurin, sondern ein Filmemacher oder eine Filmemacherin. Weil da hast du das Gesamtwerk im Blick. Du bist nicht nur der quasi dirigiert und Anweisungen gibt, so was eine Regisseurin oder ein Regisseur ja normalerweise macht. Nein, er hat den Gesamtblick, schreibt vielleicht sogar auch noch das Drehbuch, also verfilmt eine Story, die aus seiner oder ihren eigenen Federn stammt, macht vielleicht sogar die Filmmusik, wie das ja zum Beispiel John Carpenter in seinen Filmen auch gemacht hat, wählt die eigene Crew aus und arbeitet mehrheitlich auch immer wieder mit den gleichen Leuten zusammen. Das sind für mich so Zeichen für Leute, die wirklich Filmemacher sind und echt so das Gesamtheitliche von diesem Film im Blick haben. und nicht nur Regisseure sind. Also wenn ihr da ein paar Beispiele braucht, also wenn wir weitere Zeit zurückgehen, wäre das von mir aus gesehen zum Beispiel Orson Welles, Stanley Kubrick, der da in die Kategorie geht, Steven Spielberg definitiv auch. In der letzten Woche habe ich auch von so zwei Beispielen geredet, Guillermo del Toro, Martin McDonagh, die von mir aus gesehen auch genau in die Kategorie von den Filmemacher reingehen. Dann gibt es noch andere Regisseure, die ich zu meinen Lieblingsregisseuren zähle, wie der Wes Anderson, schon erwähnt, John Carpenter, der David Fincher oder mir an, der Tim Burton, Denis Villeneuve, Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Martin Scorsese und. Einfach zusammengefasst kann man sagen, wenn es keine Studiohuren sind. Ja, wenn ihr ein Beispiel wollt haben für Studiohuren oder wie ich das genau meine, dann würde ich sagen, Marvel züchtet die am Laufmeter. Also ich zähle jetzt so Studiohuren, die Russo-Brüder. Soll nicht despektierlich gemeint sein, weil die braucht es auch. Das sind für mich solche, die so Auftragsarbeiten erfüllen. Weil das Studio hat ganz klare Vorstellungen oder das Mastermind hinter dem Film gemacht wird und die Regisseure sind eigentlich nur da, für quasi das eins zu eins auf die Leinwand bringen, was sie vorgehört bekommen. Eben die Russo-Brüder habe ich gesagt, oder im Harry Potter-Universum wäre das von mir aus gesehen der David Yates. Da habe ich mich an unserer Adventskalender-Folge Nummer 25 schon ausgiebig darüber ausgelassen. Oder andere Namen, die man auch nennen kann, sind Len Wiseman, Jonathan Liebesman oder Joe Johnston von mir aus auch. Oder zum auch in eine Richtung schiessen, wo ich ja ein sehr grosser Fan bin, James-Bond-Regisseure sind vielfach auch einfach nur die Vorgaben vom Studio auf die Leinwand bringen. Das führt manchmal schon dazu, dass gewisse Regisseure, die eigene Ideen verfolgen wollen, darum auch finden, hey, da mache ich nicht mit. Das Beispiel wäre da ja der Danny Boyle gewesen, der ja eigentlich den letzten Bond-Film machen sollte. Ist der aber ausgestiegen, beziehungsweise hat es mit den Produzenten Streit gehabt, sage ich jetzt mal, weil sie nicht haben wollen, was er sich vorgestellt hat. Lustigerweise ist, glaube ich, der Streitpunkt, den ich hatte, am Schluss jetzt im letzten Bond der gleich umgesetzt wurde. Aber ist egal, ich schweife ab. Kommen wir zurück zum Thema. Aber es geht um Filmemacher und nicht Studiohuren. Und da zählt der Damien Chazelle aus meiner Sicht einfach auch dazu. Er hat noch eine relativ überschaubare Vita, das habe ich auch schon angetönt. Was relativ witzig ist, dass er eigentlich 2008 Babylon schon machen wollte, aber da zumal von den Hollywood-Produzenten zurückgepfiffen worden, weil sie gefunden haben, du, mach du dir zuerst mal einen Namen als Filmemacher. Dann kannst du dir da mit einer grossartigen Idee kommen, wenn du gezeigt hast, was du drauf hast. Ja, und eigentlich schon dann zumal ist die Idee, wie sie jetzt umgesetzt ist, wurde eigentlich schon vorhanden gewesen. Er hat einfach ein möglichst grosses Spektakel wollen bieten. Der kopflos und rücksichtslos Ehrgeiz vor einer Hollywood-Ära aus der 20er Jahren aufzeigen. Und ja, der Ehrgeiz, der zieht sich eigentlich, wenn wir es so überlegen, als Thema irgendwie durch all seine Filme. Weil bei Whiplash geht es um einen ehrgeizigen, jungen Jazz-Studenten, der der beste Schlagzeuger werden will. Bei La La Land geht es um zwei, die im Showbusiness unbedingt durchstarten. Und beim First Man, seinem letzten Film, geht es ja um einen, der unbedingt der erste Mal auf dem Mond sein will, also der Neil Armstrong. Und Babylon hat der Groove von diesen ehrgeizigen Menschen natürlich auch sehr fest dabei. Es war ein sehr aufwendiges Werk gewesen, zum Umsetzen, das sieht man, und wahrscheinlich auch das aufwendigste Werk von Damien Chazelle bis daher. Und das liegt ja natürlich auch daran, dass so viele Darstellerinnen und Darsteller dabei sind, die Figuren sehr komplex und umfangreich dargestellt werden und die Zeitspanne, die es spielt. Das ist ja zwischen 1926 und 1953 angesiedelt, also eine Zeitspanne von fast 30 Jahren, die er nicht müssen auf die Leinwand bringen musste. Inspiriert ist er übrigens Worte von Werk, wie zum Beispiel, sagt er selber, «Das süße Leben» von Federico Fellini aus dem Jahr 1960, dann von Nashville von Robert Altman aus dem 1975 und von Pate 1972 von Francis Ford Coppola. Und ja, Themen, die schon dort sehr präsent sind, die kommen auch bei Babylon, kommen die sehr schön zum Ausdruck. Es geht um eine Gruppe von Figuren, die sich im Wandel vor der Gesellschaft bewegen, und das alles ist in einer relativ episch erzählten Geschichte verpackt. Der Chazelle selber, der hat am Toronto Film Festival gesagt, es ist eine Hommage an die Stummfilmzeit, wo Menschen einerseits in glamouröser, aber gleichzeitig auch animalischer Form gezeigt hat. Und das trifft eigentlich relativ gut auf den Punkt. Er hat so zum Teil, ja, sagen wir jetzt mal, wenn man ganz grosszügig will, sind autobiografische Züge, weil so schnell wie der Manuel Manny Torres im Film in die ganze Filmbranche reinrutscht, ist es eigentlich auch schon selten gegangen, weil er ist ja innerhalb von einem Jahr, nachdem er überhaupt erst in die Filmbranche eingestiegen ist, ist er schon als Regisseur tätig gewesen. Soviel zum Damien Chazelle und jetzt kommen wir zu denen, die unbestritten die absoluten Highlights sind in diesem Film. Ja, es sind Stars und Sternchen, weil das Casting macht natürlich einen grossen Teil aus von Babylon und das wunderbare Ensemble, das sich da zusammengefunden hat. Das hat natürlich ein bisschen gedauert, bis man das zusammen gehabt hat. Der grosse Teil von diesen Figuren, die Stars und Sternchen spielen, sind fiktiv, aber sie sind von Figuren vor allem inspiriert worden, die Hollywood dann zumal geprägt hat. Angefangen natürlich beim ganz grossen Charakter, der in diesem Film dargestellt wird, Jack Conrad, gespielt vom Brad Pitt.
Jack Conrad is the biggest film actor at the top of his game and he's calling a lot of the shots. Take two frames off the tail and three more off the head.
Angelehnt an Hollywood-Stars aus den 20er Jahren, wie zum Beispiel Douglas Fairbanks, Clark Gable oder John Gilbert, spielt Brad Pitt den Überfilmstar. Also der ist eigentlich grösser als sein Name. Oder sein Name ist grösser als er selber. Der Jack Conrad, der eigentlich im Film selber geht, schon am Höhepunkt steht von seiner Stummfilmkarriere und durch das Aufkommen vom Tonfilm eigentlich seine nächste Chance wittert, aber der ziemlich gleich mal links liegen gelassen wird. Der Brad Pitt, ja, perfekte Besetzung für den Film. Von mir aus gesehen einer von den letzten Hollywood-Stars aus dem letzten Jahrtausend, wenn man da vielleicht noch dazu zählt. Also da finde ich vor allem Stars, die einfach seit sie auf der Bildfläche erschienen sie echt konsequent durchgezogen, bis heute irgendwie ohne grosse Pause einfach abgeliefert haben. Da zähle ich eben auch dazu Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Matt Damon könnte man jetzt da auch noch reinnehmen, der Ben Affleck wahrscheinlich mit gewissen Abstrichen, George Clooney, Christian Bale und. Der kennt ja auch die Namen, aber der Brad Pitt gehört definitiv so zu einer Riege an Hollywood-Stars, was heutzutage nicht mehr gibt. Ja, gestaunt vor allem, weil ich heute schnell geschaut habe, wie alt ist der Typ eigentlich? 59. Also er wird im Dezember 2023 wird der 60. Und der ist parat, ich sage euch. Ich weiß nicht, wie der das anstellt. Mit fast 60. Das ist unglaublich. Der sieht besser aus als manche 20-Jährigen. Das ist krass. Also ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich immer einiges abverlangt, dass er überhaupt in so guter Form kann sein. Aber es ist einfach unglaublich. Und eben, wie ich schon gesagt habe, seit Ende 80er ist er quasi durchgehend am Filmen machen. Er hat weit über 60 Filme schon in seiner Vita. Ja, ist nach seinem Durchbruch, sage jetzt mal Ende 80er, Anfang 90er, ist er in der Mitte, Ende 90er so ein bisschen abgestempelt worden, so als Hollywood-Schönling, der vor allem durch romantische Filme bekannt ist worden. Ähnlich wie man das ja am Leo und Matthew McConaughey zum Beispiel auch ein bisschen nachher gesagt hat. Aber eigentlich hat er schon eine relativ breite Palette an Filmen gedreht und ist einfach vielseitig as fuck. Ich kann es nicht anders sagen. Also der liefert ab, der Typ. Und 2020 hat er dann endlich einen Oscar bekommen für seine schauspielerische Leistung, und zwar für seine Rolle im Film von Tarantino Once Upon a Time in Hollywood, wo ja hier auch immer wieder ein Thema ist, auch verdient, dass er endlich auch mal etwas bekommen hat, für seine schauspielerische Leistung zu würdigen. Also sagen wir jetzt mal Oscar-technisch gesehen, vorher hat er ja schon andere Preise abgeräumt gehabt. Und er liefert einfach auch hier wieder ab. Das ist unglaublich. Muss man einfach irgendwie gesehen haben. Der Brad Pitt, der ist mittlerweile einfach ein Garant für ein grosses Kino. Also da kann das Drehbuch noch so schrecklich sein, also was jetzt hier nicht der Fall ist. Aber ich habe das Gefühl, dass Brad Pitt, der rettet einfach alles. Und ich habe mir jetzt die Aufgabe gemacht, bei allen von diesen Darstellerinnen und Darstellern, die ich hier ein bisschen genauer vorstelle, in diesem Podcast 5 Filme aufzuzählen, wo man unbedingt muss schauen muss. Und bei Brad Pitt ist das natürlich ein bisschen schwierig, wenn er über 60 Filme gemacht hat und so viele grossartige Sachen abgeliefert hat. Und darum habe ich ein paar Filme ausgelesen, die vielleicht eher nicht so zuvorderst im Kopf sind von den Leuten. Und da wäre es einerseits True Romance aus dem 1993. Dort hat er zwar nur eine Nebenrolle, aber dort sieht man schon so ein bisschen, wie talentiert der Brad Pitt unterwegs ist. Dann eine von seinen allersackstärksten Rollen, 12 Monkeys aus dem 95, also unglaublich. Schon dann hat er echt gezeigt, dass er crazy drauf ist. Lustigerweise eben erst irgendwie über 20 Jahre später erst den Oscar gewonnen hat. Dann Snatch aus dem 2000, wo er völlig abstrus unterwegs ist, also eine wahre Freude zum Schauen. Burn After Reading aus dem 2008, wo er richtig depperten Fitness-Trainer spielt, der auch herrlich ist zum Anschauen. Und eben schon der mehrfach genannt Once Upon a Time in Hollywood 2019, wo er endlich den Oscar bekommen hat. Es ist wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, nicht seine beste Rolle gewesen. Aber eben so wie beim Leo DiCaprio eigentlich auch schon, ist es auch einfach so ein bisschen nachher gewesen, dass er endlich mal gewürdigt wird und jetzt halt für einen Film, wo er natürlich auch eine wunderbare Leistung abliefert, aber vielleicht nicht seine beste Rolle ist. Aber einfach, er spielt einfach auch eine sackcoole Socke in diesem Once Upon a Time in Hollywood. Und wie ich schon gesagt habe, ist er eben auch hier in diesem Babylon einfach grandios unterwegs.
Manny is our guide through the story. These are eyes and ears from an outsider's point of view.
He's a dreamer, someone that is trying to find his way.
You can feel it. It's something bigger than life.
Der nächste Charakter ist für uns Zuschauerinnen und Zuschauer die Identifikationsfigur für den ganzen Film. Weil der Manuel Manny Torres, der wird wie wir so in die Welt hineingeschmissen und muss sich zuerst so ein bisschen zurechtfinden. Und wir haben uns so ein Fersen von dem mexikanischen Immigrant und Aussenseiter. Der Giselle selber hat gesagt, für seinen Charakter ein bisschen zu beschreiben, er ist echt die Augen vom Publikum in dieser Welt von Babylon. Es war die erste englischsprachige Hauptrolle für einen 31-jährigen mexikanischen Schauspieler Diego Galva. Der ist noch nicht so bekannt, sage ich jetzt mal. Man könnte ihn kennen aus der Serie Narcos Mexico. Und er hat dann den Zuschlag bekommen von Damien Chazelle, dass er die Figur Manny darf spielen. Und er hat auch einen Auftrag bekommen von Chazelle parallel dazu. Und der hat ihm gesagt, du doch das Schauspiel von Al Pacino ein bisschen studieren. Und mir denkt jetzt, das habe ich vorher nicht gewusst, aber jetzt, wo man es so hört oder liest, muss ich sagen, ja, es stimmt, es hat ein bisschen etwas. Nicht, dass ich würde sagen, er kopiert den Al Pacino, aber ja, er hat schon so einen kleinen Al Pacino-eske Art und Weise, wie er unterwegs ist in diesem Film. Und damit er bessere Trolle reinkommt, hat er Giselle während der Dreharbeiten auch so die Musik aus Pate abgespielt. Also auch noch so eine wunderbare Randnotiz. Ich finde, er macht seine Sachen wirklich hervorragend. Also wenn man da einen bangenen Darsteller, gestandenen Darstellerinnen und Darsteller muss brillieren, schafft er das wirklich perfekt. Und es würde mich nicht erstaunen, wenn jetzt der Diego Galva plötzlich zu Hollywood so als Paradebösewicht irgendwie in verschiedenen Hollywood-Franchises eingesetzt wird. Das hat es ja vielfach noch so mit ursprünglich fremdsprachigen Schauspielerinnen und Schauspielern, die irgendwie auf das Tapet kommen, so ein bisschen an sich. Also da gibt es andere Beispiele wie Javier Bardem, Mads Mikkelsen oder auch Christoph Waltz, wo ja lustigerweise so in einem grossen Franchise alle als Bösewichte sind auftreten. Aber ja, jetzt mal schauen, was mit dem Diego Galva noch alles passiert. Weil er noch nicht so auf dem Radar war, vor allem bei mir nicht, kann ich leider auch keine 5 Filme empfehlen, die ihr unbedingt müsst schauen müsst. Beim nächsten aber schon.
It shows a side of Hollywood beyond what you could have imagined.
Ja, die Trailer nicht haben gesehen zu Babylon, für die ist das wahrscheinlich jetzt ein kleiner Spoiler, dass der Tobey Maguire auch plötzlich auftaucht in diesem Film. Und er spielt eine ganz unangenehme Nebenrolle. James McKay heisst die Figur und sollte, glaube ich, an Charlie Chaplin angelehnt sein. Das ist so ein zwielichtiger Zeitgenosse, also nicht der Chaplin, oder offenbar ist der Chaplin das auch gewesen, aber der James McKay, also die Figur von Tobey Maguire, ist so ein zwielichtiger Zeitgenosse, was sich auch so ein bisschen in den dunklen Ecken von dem Hollywood aus den 20er Jahren rumtreibt. Also Stichwort Arschloch von Los Angeles und so. Ja, der Tobey Maguire, Leute, die den gleichen Jahrgang oder ähnlichen Jahrgang haben wie ich, die kennen den natürlich. Er war unser Spider-Man, also der erste Spider-Man auf der Kinoleinwand und hat vor allem in den 2000er ist er als grosser Star gehandelt worden. Mittlerweile ist er auch 47 und hat mittlerweile auch einen kleinen zweifelhaften Ruf. Er gilt als extrem schwierig am Set. Er war schon früh alkohol- und drogensüchtig. Mit 19 ist er das erste Mal in Entzug gegangen und in den letzten Jahren hat er vor allem allem Schlagzeilen gemacht als Pokerspieler, weil er anderen das Geld aus der Tasche gezogen hat. Man sagt, er hat schon über 200'000 Dollar gewonnen beim Poker und 2011 ist er auch angeklagt worden wegen illegalem Glücksspiel. Ja, im Kino hat man ihn in letzter Zeit nicht mehr so häufig gesehen. Vorletztes Jahr hat er einen Auftritt gehabt in einem Film, den ich jetzt nicht möchte spoilern, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Und jetzt eben sieht man noch in diesem Babylon. Wenn ich euch 5 Filmempfehlungen müsst machen mit dem Tobey Maguire, ja, der wäre Pleasantville wär auf dieser Liste aus dem 1998, wo es um eine alte Schwarz-Weiß-Serie geht, wo der Tobey Maguire dann zumal als Teenager sehr gerne im Fernsehen geschaut hat. Dann Gottes Werk und Teufels Beitrag aus dem 1998. Dann natürlich die ersten beiden Spider-Man-Filme aus dem 2002 und 2004. Den dritten könnt ihr euch schenken. Und ja, wenn ihr ein jüngeres Werk, sage ich jetzt mal, gut, das ist jetzt mittlerweile auch schon 2-jährig, den grossen Gatsby aus dem 2013, könnt ihr euch auch noch empfehlen, falls ihr mal so ein bisschen schauen wollt, was der Tobey Maguire so drauf hat. Wie gesagt, mittlerweile sieht man ihn eher selten. Ganz anders ist es bei ihr hier.
Nelly is an aspiring actress. She's like a tornado.
Hello, Colin!
She's a tort!
And she's not gonna let anyone stand in her way.
I got here on my terms, not theirs.
Mir hat ja vor kurzem jemand gefragt, was wäre eine Schauspielerin, wo du so richtig schwach wirst? Und meine Antwort ist gerade so, wie aus der Pistole geschossen kam. Und dort die andere Person, die mir das gefragt hat, ein bisschen anfangen zu lachen. So, Alain, ja, das war ja klar gewesen. Dann ich so, ja, warum jetzt? Dann, ja, jetzt geht's, überleg doch mal. Das wäre jetzt einer für Insider gewesen. Wobei ich mir auch muss sagen, es ist die Nase, die den Unterschied macht. Und die braucht Margot Robbie in Babylon definitiv häufiger. Sie spielt Nelly LaRoy, einen aufstrebenden Hollywood-Star, der sich in die High Society quasi hineinschmuggelt und sich in diesem ausschweifenden Lebensstil aus Extravaganz, Sex, egal mit welchem Geschlecht und Drogen, wie daheim fühlt. Sie stammt eher, also Nelly LaRoy stammt eher aus ärmlichen Verhältnissen und ist als Kind oder früher gemobbt worden, weil sie offenbar dick und hässlich soll sie gewesen sein. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass diese Dame irgendwann mal wüst ausgesehen hat. Aber trotzdem, sie will sie jetzt auf jeden Fall allen zeigen. Und die Margot Robbie spielt da eine sehr vielschichtige Figur, hat eine enorme Präsenz, das ist unglaublich, sie reißt einfach alles an sich. Wenn sie schon nur in den Raum kommt am Anfang, beziehungsweise ihr erster Auftritt, dann hat sie einfach die Aufmerksamkeit von allen auf sich gelenkt. Darum ist sie einerseits faszinierend, gleichzeitig würde ich sagen, ist sie aber auch ein bisschen nervig. Weil bei solchen Menschen sollte man im realen Leben, wenn man ihnen begegnet, extrem vorsichtig sein, weil sie haben nichts anderes, außer ihre eigenen Vorteile im Sinn. Das ist auch bei Nelly so. Es dreht sich eigentlich quasi im ganzen Film alles nur um sich. Sie wird, glaube ich, oder sie macht nie irgendetwas für irgendjemand anderes, einfach so aus Goodwill. Es ist alles irgendwie zu ihrem eigenen Vorteil. Und ja, wer solche Menschen kennt, weiss, Vorsicht! Da entdeckt man ganz viele Parallelen vielleicht zu eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat. Und ja, ich möchte auch den Leuten, die das machen, nicht unbedingt unterstellen, dass sie das böswillig machen. Das ist auch bei Nelly so. Ich habe das Gefühl, die macht das nicht böswillig. Sie macht es, glaube ich, auch gar nicht bewusst. Es passiert einfach. Es ist irgendwie ihre Natur, dass sie verdammt berechnend handelt. Das tut einfach, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, das ist vielleicht auch der Grund, dass der Manny ihr komplett verfault und ob schon er weiss, man sieht es ihm ja an, dass sie ihm nicht gut tut und dass er eigentlich gescheit die Finger von ihr würde lassen, ist die Faszination für die Frau echt viel stärker und er verfault ihr immer wieder und bringt sich durch das selber einfach auch in gefährliche Situationen. Und er würde es auch nie schaffen, aus eigener Kraft von ihr loszukommen und darum ist es irgendwie gut, dass ihm der Entscheid, der irgendwann im Film abgenommen wird. Das ist jetzt schon fast ein Spoiler und darum verrate ich in dieser Hinsicht auch nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, Margot Robbie, australische Schauspielerin mit Jahrgang 1990, sie ist bekannt worden durch eine Rolle ihrer australischen Seifenoper. Nachbarn heisst die auf Deutsch. Dort hat sie mitgespielt zwischen 2008 und 2011. Im 2011 ist sie dann in die USA gegangen und ich würde sagen, das war eine gute Wahl. Sie hat sie gewartet bis 21, weil dann kann sie dort dann zumindest legal Alkohol trinken. Aber ich nehme nicht an, dass sie wegen dem gegangen ist. Sie hat dann 2011 bis 2012 in den Staaten ihre Serie mitgespielt und ist dann 2013 definitiv auf den Radar gekommen durch ihre Nebenrolle im Martin Scorsese-Film «The Wolf of Wall Street». Seither ja, kann man fast sagen, ist sie gefühlt in jedem zweiten Film dabei. 35 Actor-Credits hat sie mittlerweile auf IMDb angesammelt. Also das sind Rollen, die sie offenbar verkörpert hat in Filmen und Serien. Wenn man das ausrechnet, sagen wir jetzt seit 2013, wo ihr Durchbruch war, bis heute hat sie durchschnittlich 2,5 Filme pro Jahr gedreht. Und man muss dazu auch sagen, wer so viele Filme dreht, beweist auch nicht immer ein gutes Händchen, was die Drehbücher angeht. Also da gibt es Beispiele wie Focus, Legend of Tarzan oder Suicide Squad, neuerdings aus dem letzten Jahr Amsterdam, wobei ich den noch nicht gesehen habe und mich da eigentlich noch selber davon überzeugen, ob der wirklich so schlecht ist, wie alle sagen. Aber gleich, auf jeden Fall ist sie eine der gefragtesten Schauspielerinnen zu Hollywood und hat da schon ganz viele nächste Projekte auf dem Radar, wie Barbie, die dieses Jahr rauskommt. Da bin ich sehr gespannt drauf, da ja die ersten Bilder und das erste bewegte Material, das man sieht, sieht ja sehr interessant aus. Nein, es soll offenbar ein Margot Robbie Ocean's 11 Projekt geben, wo man aber noch nicht genau weiss, wann das da rauskommt. Also eben, es klingt so und es ist wahrscheinlich auch ein bisschen so, dass Margot Robbie mittlerweile Hollywoods Wunderwaffe Nummer 1 ist geworden. Ich muss sagen, ja, ich habe ein bisschen Hassliebe zu ihr. Ich weiss nicht warum. Also ich finde wirklich, wenn man mich fragt, welche Schauspielerinnen sind bei dir aktuell am angesagtesten oder für welche Fan bist du so ein bisschen im Moment, kämen sie mir als erstes in Sinn. Wobei ich eben muss sagen, gestern Abend ist die Hassliebe bei mir relativ krass zum Ausdruck gekommen, als ich den Film gesehen und wie sie die Figur spielt. Aber das zeigt einfach auch, wie wahnsinnig gut, dass sie die verschiedenen Facetten von dieser Figur auf die Leinwand bringt. Und es halt wirklich auch echt damit zusammenhängt, dass sie mich an gewisse Menschen erinnert, die ich im wirklichen Leben auch schon begegnet bin. Und darum Hass, Liebe zu Margot Robbie, wobei die Liebe natürlich überwiegt, ist ja klar. Und man muss auch einfach sagen, sie hat einfach auch ein riesen Talent. Ist auch schon zweimal für Oscar nominiert worden, 2018 für I, Tonya und 2020 für Bombshell. Hat sie noch nicht gewonnen, der Oscar, und darum bin ich sehr gespannt, ob sie eventuell dieses Jahr für Babylon nominiert und vielleicht sogar ausgezeichnet wird. Oder vielleicht wird es bei ihr ja so wie beim Leonardo DiCaprio und dem Brad Pitt, dass sie noch jahrelang gute Leistungen muss abliefern und dann irgendwann für einen Film gewürdigt wird, wo echt stellvertretend steht für das, was sie schon immer auf die Leinwand gebracht hat. Ja, es gibt natürlich auch Filme, die ich euch näher würde legen mit der Margot Robbie. Als erstes natürlich «The Wolf of Wall Street», wobei dieser Film auch bei vielen so ein bisschen Stirnrunzel auslöst und glaube mittlerweile auch ein bisschen mehr kritisiert wird als früher. Aber es war einfach halt der Film, wo ich mich Margot Robbie verliebt hatte, 2013. Und darum vielleicht auch für die, die Margot Robbie noch nicht so gut kennen, schaut euch den Film mal an und dann wisst ihr, glaube ich, was ich meine. Nein, I, Tonya 2017, wo er ja ihre erste Oscar-Nomination gebracht hat, auch unbedingt sehenswert. Dann, ja, ich sage es noch einmal, aber wenn ihr den Film schon wegen Brad Pitt müsst schauen, könnt ihr ihn auch wegen Margot Robbie schauen, und zwar Once Upon a Time in Hollywood 2019, wo sie die junge Sharon Tate spielt, die ja im richtigen Leben ist umgebracht worden von Manson Family. Und sie spielt die Unschuld vom Land einfach so wunderbar, und das liegt vielleicht auch daran, dass sie selber so ein bisschen eine Unschuld aus Down Under ist. Wobei, ich bin mir sicher, es sind nicht nur ihre Rollen, die sie spielt. Ich glaube, die Margot Robbie, die hat das Fußstück hinter den Ohren. Das sieht man an ihrer Verkörperung von Harley Quinn. Das ist ja eine Figur aus dem Batman-Universum, die sie mittlerweile schon 3-mal gespielt hat. Im ersten Suicide Squad, wo ja recht schlecht war. Das zweite Mal in The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, oder wie ein Case hat, den ich bis heute immer noch nicht gesehen habe. Irgendwann ist er noch nachholen, aber das sind ja nicht die Filme, die ich empfehle, sondern The Suicide Squad aus dem 2021. Dort ist nicht nur ihre Performance oder ihr Auftritt als Harley Quinn wunderbar, sondern auch der Film ist selber sensationell. Also wenn man so ein bisschen auf albernen Comic-Klamauk steht. Und natürlich jüngst Babylon aus 2022 würde ich noch nachlegen, wenn ihr mal die Palette an schauspielerischen Facetten, die Margot Robbie fähig ist, zu verkörpern, wollt sehen, dann müsst ihr unbedingt den Film schauen. Wobei ich davon ausgehe, dass ihr den Film schon gesehen habt, wenn ihr bis jetzt zugelassen habt. Ja, meine nächsten Filme, die ich möchte schauen mit Margot Robbie, sind Amsterdam, wo ja bei den Kritikern nicht gut ist weggekommen, nimmt mich aber gleich sehr Wunder, und Barbie. Einfach weil ich wissen will, was die aus diesem Stoff machen. Das kann fast nur scheitern, hat man das Gefühl. Aber vielleicht werden wir alle überrascht. So, aber jetzt genug von Stars und Sternchen. Es gibt nämlich auch Leute, die man unbedingt muss erwähnen muss, die hinter der Kamera für Babylon im Einsatz waren. Und da gibt es einen Mann, der unbedingt aufs Tapet muss kommen. Das ist der Justin Hurwitz. Das ist der Komponist von Babylon. Ich habe schon ein bisschen über die Musik geredet, jetzt möchte ich da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Der Justin Hurwitz, der hat bei allen Damien Chazelle-Filmen vorher schon Musik gemacht, unter anderem auch La La Land, was man hier scheinbar auch merkt, weil an gewissen Stellen hat er das Thema aus La La Land recycelt. Sonst haben sie bewusst keinen Sound gewählt, den man aus den 2020er kennt, weil der Damien Chazelle der Meinung war, dass der Jazz aus dieser Zeit der hat nicht zu dem fieber-traumartigen Erzählstil passt von Babylon. Darum hat sich der Hurwitz vor allem an Rock'n'Roll-Riffs bedient und an moderner House, EDM und Tanzmusik. Gleichwohl hat er auch eine 12-köpfige Jazzband im Filmgang wieder einen Auftritt. Und ja, ihr gehört, das ist eine relativ klassische Besetzung so für eine Jazzband aus der damaligen Zeit. Was aber der Unterschied macht, ist ihr Spielstil. Weil sie spielen viel aggressiver und direkter, als das eine Jazzband in den 20er Jahren überhaupt gemacht hat, sagt der Komponist. Im Ganzen hat er übrigens 3 Jahre an dieser Musik gearbeitet für Babylon. Bis jetzt hat sich die Mühe gelohnt, er hat Golden Globe eingeheimst für die Musik von Babylon. Und ich gehe davon aus, dass er die Oscar-Nomination so gut wie im Sack hat. Aber das erfahren wir dann im Verlauf der nächsten Woche. Die Kamera finde ich auch sehr erwähnenswert. Die wird hier angeführt von Linus Sandgren, ein Schwede, der schon für American Hustle aus dem 2013 die Kamera geleitet hat. Ich sage bewusst geleitet, weil ja, da ein ganzes Team dahinter steckt. Dann 2016 schon bei La La Land, dafür hat er sogar den Oscar gewonnen, der Linus Sandgren. Dann beim letzten Damien Chazelle-Film First Man hat er auch Kamera gemacht und auch beim Netflix-Film Don't Look Up, der vorletztes Jahr ist rausgekommen. Und was mich erstaunt hat, das habe ich gar nicht auf dem Radar gehabt, auch beim letzten James-Bond-Film No Time to Die. Und ja, wenn es etwas Gutes gibt, zum Sagen über diesen Film, der ist, dass er verdammt gut aussieht und ist sicher auch der Verdienst von Linus Sandgren. Und der liefert einfach auch hier wieder eine wahnsinnige Leistung ab. Ich hatte ja die Bilder von Babylon schon gerühmt und das ist sicher auch das Verschulden von Linus Sandgren. So, das wäre es mal gewesen mit den Hintergründen zu Babylon und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt langsam so ein bisschen Richtung Abschluss.
If you could go anywhere in the whole world, where would you go?
I always want to be part of something bigger.
Yes!
Ja, ich habe schon so viel über den Film geredet und dann fragt ihr euch wahrscheinlich, was wollt ihr jetzt noch erzählen, was ihr jetzt noch nicht gesagt habt? Ja, ich habe ja gesagt, dass ich probiert habe, möglichst unvoreingenommen in den Film hineinzugehen. Also ich habe den Trailer nicht ganz geschaut und ich habe keine einzige Kritik oder Rezension gelesen oder gehört im Vorfeld. Und als ich gestern bei heimgekommen bin, nach dem Kinobesuch, habe ich gefunden, jetzt möchte ich mal meinen ganz frischen Eindruck von diesem Film irgendwie festhalten. Und ich habe aufgenommen, wie das etwa 3/4 bis eine Stunde, nachdem dass ich aus dem Kino raus bin, der Film auf mich gewirkt hat und vor allem, wie ich den Film interpretiert habe. Und das nimmt mich sehr Wunder, wie das daherkommt und ob das noch mit dem übereinstimmt, was ich vielleicht heute über diesen Film sage. Und darum würde ich sagen, übergeben wir das Wort am Bodo vom Freitagabend, 20. Januar, etwa um 12 Uhr.
Es ist jetzt genau 12 Uhr am Freitagabend, 20. Januar. Ich bin quasi gerade frisch aus dem Kino, also vor 3/4 Stunde ist der Abspann gelaufen von Babylon. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt wirklich schnell so ganz frisch der erste Eindruck, so ein bisschen meine Interpretation von dem, was ich jetzt da in diesen über 3 Stunden gesehen habe, irgendwie probiere abzubrechen. Es ist nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Aber ich fange vielleicht von vorne an, das war nämlich recht witzig gewesen. Ich hocke da im Kino. Und 2 Typen hocken da hinter mir. Und dann haben sie ein bisschen reden über die, die in diesem Film mitspielen. Und dann ist irgendwann schon mal der Brad Pitt zur Sprache gekommen und Margot Robbie. Und dann haben sie darüber geredet, ja, es ist immer interessant, weil die ja vor ein paar Jahren im Tarantino sein Once Upon a Time in Hollywood mitgespielt, wo auch eine Reminiszenz war an das Hollywood von früher. Dann zumal Ende 60er, Anfang 70er Jahre. Und dann haben sie noch so gesagt, oder beziehungsweise der eine zum anderen so, ja, aber eben, das ist ja so ein bisschen Tarantino-esk, ein bisschen übertrieben gewesen und so. Und das wird auch jetzt bei diesem Babylon nicht der Fall sein. Der wird auch ein bisschen realitätsnäher. Und schon nach den ersten 5 Minuten musste ich recht schmunzeln, weil das ist alles andere als nachher Realität. Das ist so absurd. Also schon nur die erste Szene, wo man sieht, wie der Manuel Torres, also einer der Hauptfiguren, am Strassenrand wartet und ein Rostransporter herkommt. Und er dem Rostransportfahrer muss sagen, ja, er will dann nicht das Rost transportieren, sondern einen Elefant, wo er da die ausschweifende Party von dem Filmproduzent irgendwo abseits auf einem Hügel muss bringen. Und der Rostransportfahrer schon durchgeht und sagt, ich kann doch hier nicht einen fucking Elefant reinladen, der ist viel zu gross, das ist ein Rostransporter. Und dann sieht man, wie der Manuel mit einem anderen Auto den Rostransporter den Hügel aufzieht, hinten drauf der Elefant, also wirklich skurril geht es wahrscheinlich, wie das aussieht. Und je schneller dass es wird, umso mühsamer wird es natürlich für die alten Kerle in den 20er Jahren, dort überhaupt raufzukommen. Und wie es so soll sein, oder? Reisst Seile, Manuel, sein Kollege, der säckelt schon ab und probiert irgendwie zu stützen, dass der Rostransporter mit dem Elefant drauf nicht hinten runterfährt. Der Manuel geht ihm helfen. Und er schießt den Elefant einfach los. Und das ist schon so eine riesige Fontäne, wo ich schon gedacht habe, also, Elefant ist ja schon relativ gross, aber schießt echt der wirklich so viel? Und das ist nur der Anfang an Skurrilitäten, die ihm schon in den ersten 20 Minuten oder halbe Stunde geliefert werden, bevor überhaupt der Titel vom Film eingeblendet wird. Man sieht nicht die Party, die ich schon davon geredet habe, die ausschweifende Riesensaal mit x Leuten und blutte Frauen, blutte Männer, Orgien, alles mit Bergen voll Koks in irgendwelchen Räumen. Und jede Droge, die man sich irgendwie vorstellen kann, und da wäre sogar der Tony Montana aus Scarface wäre auch eifersüchtig geworden. Ja, denkt Lea, ist jetzt das so, geht jetzt das 3 Stunden so weiter? Also so das Übertriebene, ist jetzt das irgendwie die Art und Weise, wie der Damien Chazelle irgendwie die Welt irgendwie dann zumal vorstellen will? Es ist so absurd und übertrieben. Und dann denkst du so, ja nein, aber in den 20 Jahren, das kann ich, also klar, wird wahrscheinlich dort auch relativ, sagen wir jetzt mal, in einer verschlossenen Tür auch, ist auch das eine oder andere getrieben worden, wo der ausschweifende Lebensstil repräsentiert hat, aber gerade so extrem. Und da bin ich so ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen unschlüssig gewesen, auf was das genau rausläuft. Bis man dann mal so die Figuren kennenlernt mit der Zeit. Und wenn man dann, sagen wir jetzt mal so etwa ab, ja, der Hälfte ist auch noch zu früh gesagt. Ich sage jetzt mal, im letzten Drittel habe ich es dann dann anfangen zu schnallen. Es hat 4 Hauptfiguren, die eigentlich quasi die Geschichte aus ihren Perspektiven erzählt wird, was eben aber erst später klar wird. Wir hatten da mal, also eben der Manuel Torres, den ich schon gesagt habe, gespielt von Diego Galva, den man gerade am Anfang kennenlernt, wo quasi einer von diesen Figuren ist, der die Sicht, oder aus der ihrer Sicht die Geschichte erzählt wird. Dann haben wir Nelly LaRoy, gespielt von Margot Robbie als zweite Erzählerin, Jack Conrad, gespielt von Brad Pitt, und der Jovan Adepo, ja, ich spreche den Namen richtig aus, wo der Sidney Palmer spielt, der Trompetenspieler, der an diesen ausschweifenden Partys auch spielt und während der Dreharbeit alles von diesen Stummfilmen Musik parallel dazu gespielt hat. Der ganze Film wird eigentlich aus der Perspektive von diesen 4 erzählt. Und man muss sagen, das sind relativ unzuverlässige Erzählerinnen. Man kennt ja das, oder? Weil man sieht eigentlich quasi alles, was in der ersten Hälfte, in den ersten 2 Drittel passiert, aus ihrer Sicht. Und man weiss es ja, wenn man Geschichten erzählt aus seiner eigenen Perspektive, dann tönen die auch immer ein bisschen spektakulärer, als sie eigentlich waren. Also ich bin da auch ein sehr gutes Beispiel. Wenn ich aber Geschichten erzähle, dann habe ich mir gar noch nie überlegt, wie das echt, was da echt im Kopf von diesen Leuten vorgeht, wie sie sich das vorstellen. Und genau so stelle ich mir das vor, würde auch so eine Geschichte, die jemand erzählt, wo, sagen wir, in Erinnerungen schwelgt an eine vergangene Zeit, wo eh alles mit dieser romantischen Verklärung erzählt, Sachen, die irgendwie 10, 20 Jahre her sind, dann hat man doch so eine, ja, schon fast märchenhafte Erinnerung dran. Und so könnte ich mir vorstellen, wenn man so eine Geschichte, die man erzählt, auf Film würde bannen, dann würde es auch etwas so rauskommen, wie das, was der Damien Chazelle hier mit der Babylon Rausch der Ekstase ja so schön übersetzt auf Deutsch. Zuerst habe ich gedacht, das ist wieder der typische deutsche Untertitel, aber eigentlich, wenn man es dann so anschaut, und mit dem Gesichtspunkt macht der durchaus Sinn. Irgendwann hat jede Figur so den einen Moment, wo sie realisiert, Scheiße, es ist doch nicht alles so wahnsinnig toll, wie wir uns das irgendwie eingebildet haben. Jetzt aber, das passiert so in der Hälfte, im zweiten Drittel vom Film, wo dann auch extrem ernst wird. Das ganze Ausschweifende und Skurrile und Absurde und auch Lustige, was ich jetzt erzählt habe, was in den ersten zwei Dritteln passiert. Immer genau dann, wenn die Figuren realisieren, Scheiße, jetzt ist etwas nicht mehr gut oder etwas stimmt nicht mehr oder realisieren, jetzt sind sie wieder in der Realität angekommen. Dann nimmt der Film zum Teil im Zusammenhang mit diesen Figuren so einen ernsten Ton, aber bei Brad Pitt ist es dort, wo er merkt, hey, meine Zeit ist durch, ich bin nicht mehr angesagt. Dort war es nämlich auch, wo ich das Gefühl habe, aha, alles, was wir vorher gesehen haben, ist auch genau von dem Punkt aus erzählt, wo der Brad Pitt realisiert, hey, jetzt bin ich nicht mehr wert und sich an die Zeit zurückerinnert, wie märchenhaft und schön, dass es doch mal war. Und genau diese Aussage hat mir dann, du stellst dir das so vor, dass das wahrscheinlich so märchenhaft und toll hätte müssen sein. Wahrscheinlich ist das gar nie wirklich so gewesen. Aber aus seiner Position raus, an dem Punkt, wo er steht, alles ist scheiße mittlerweile, hat er das Gefühl, eben früher ist alles besser gewesen. Und so ist eigentlich interessant, weil der Film das schon wie voraus erzählt hat. Aber eigentlich an dem Punkt, wo er dann realisiert, merkt man erst, warum dass der ganze Film vorher so erzählt ist worden. Das ist bei den anderen Figuren genau gleich. Durch das lässt sich das erklären, dass der Film sehr verschiedene Stimmungen hat. Eben einerseits das Skurrile, Abstruse, wo er im ersten Moment gar nicht so zu dem Ernsthaften passt, wo zwischendurch er so plötzlich wie aus dem Nichts raus auftaucht. Aber wenn man es unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, wie ich jetzt das nach dem ersten Eindruck oder mein erster Eindruck, wie würde probieren zu verbalisieren, macht das einmal zumindest für mich irgendwie Sinn. Das ist gerade meine Interpretation, relativ frisch nach dem Film. Und ich habe noch gar nichts irgendwie gelesen, Podcast gehört, recherchiert oder so, weil ich den Eindruck irgendwie von mir aus einstehen wollte und irgendwie meine Interpretation. Und jetzt bin ich gespannt. Bodo von morgen. Ich übergebe jetzt dir das Wort wieder, weil du hast dich ja jetzt informiert und ein bisschen recherchiert. Und jetzt bin ich gespannt, zu welchem Schluss dass du kommst.
Ja, merci vielmals, Bodo von gestern. Vielleicht muss ich da gleich schnell vorausschicken. Ihr habt es gemerkt, ich habe von vier Hauptfiguren geredet, jetzt das Mal oder gestern und heute nur noch von drei. Ich muss aber sagen, eigentlich stimmt das mit vier, weil der Sidney Palmer, der Trompetenspieler, der gehört eigentlich auch noch so ein bisschen die Riege von Figuren, die aus der Sicht, wo man die Geschichte erzählt bekommt. Weil dann kann man sich ja fragen, es hat ja noch andere, die ähnlich viele Auftritte haben wie jetzt der Sidney. Also zum Beispiel die chinesische Burlesque-Tänzerin, Musikerin, ich weiß nicht genau, wie man das sagt, aber ihr wisst, welche das ich meine, wenn ihr den Film seht. Und auch die Boulevard-Journalistin, die könnte man ja da eigentlich genau gleich drin nehmen, aber das stimmt nicht ganz, weil die werden mehr immer so ein bisschen aus der Sicht von der Hauptfiguren werden die reingenommen und aus ihrer Perspektive wird eigentlich nichts erzählt, was beim Sidney Palmer eben der Fall ist, dass man seine Perspektive auch mitbekommt. Er, der ob im Film landet oder im Film eine wichtige Rolle spielt und auch von Regisseuren rassistische Anweisungen bekommt, dass er irgendwann findet, wisst ihr was, leckt mir alle am Arsch. Bei dem Scheiß mache ich nicht mit. Und er ist eigentlich auch eine von diesen vier tragenden Figuren, auch wenn seine Präsenz ein bisschen rausfällt als bei den anderen drei. Das noch schnell vorausgeschickt und dann muss ich vielleicht noch ein paar Beispiele bringen, wenn ich das genau meine, wie der Erzählstil, der Übertriebnung, wie der zum Ausdruck kommt. Also man kann die Party vom Anfang als Beispiel nehmen, schon allein die ist ja völlig übertrieben. Also so in diesem Rahmen hat wahrscheinlich das nicht stattgefunden, könnte ich mir vorstellen. Dann auch die Art, wie Nelly auf die anderen wirkt, das ist ja, hat ja auch so etwas Fantastisches irgendwie und Traumhaftes, wie das auch wahrscheinlich 20 Jahre später Manny würde erzählen, wenn er sagt, oh, ich weiss noch, dann zumal, wo die Raum ist gekommen, die hat alle Blicke auf sich gezogen und so, und dann hat das dann automatisch so etwas Spektakuläres, als es vielleicht effektiv war. Dann Drogen sind auch so ein gutes Beispiel, oder? Ich meine, dort hat es ganze Räume voll mit Kokainhäufen und irgendwie noch 5 anderen Drogen, wo man sich einfach bedienen kann. Und ja, ich meine, so stellt man sich das vielleicht vor, wenn man hört, hey Mann, leck, haben wir Drogen gehabt an dieser Party? Dann stellt man sich einfach so etwas vor, wie man sie im Film sieht. Und im Endeffekt ist es vielleicht einfach irgendwie so ein, ja, ein Schüssel voll Kokain oder so. Aber ja. Dann, ein weiteres Beispiel ist dann, wo der Jack Conrad vom Balkon in den Pool runterfällt. So würde man sich einen Unfall vielleicht auch vorstellen, wenn jemand erzählt. Aber hat sich vielleicht auch nicht ganz so zugetragen, wie man es dann sieht in diesem Film. Oder die Dreharbeiten an diesem Tag am nächsten. Die sind auch völlig abstrus, wo sie irgendwie 5 verschiedene Filme am gleichen Ort drehen. Wobei man muss sagen, das war zu Stummfilmzeit, ja, glaube ich, noch jemand der Fall gewesen. Weil dort der Vorteil war, du konntest irgendwie Schlacht drehen und nebendran irgendwie Dialogszenen oder einen Liebesfilm. Weil du ja keinen Ton hast, hat es ja keine Rolle gespielt, solange es nicht auf dem Film war, hat man es ja nicht gehört, das, was nebenan passiert ist. Aber gerade so in dem Ausmaß, wie es hier dargestellt wird, könnte man das so fast nicht vorstellen. Dann eben die ersten Dreharbeiten von Nelly im Tonfilm, wo ja auch so eine skurrile Szene ist, weil sie die Dreharbeiten immer wieder müssen wiederholen, weil irgendwie mit dem Ton etwas nicht stimmt, sie am falschen Ort steht, das Mikrofon falsch ausgerichtet ist, etc. Oder sie dann irgendwie zu hoch aufgeht mit der Stimme und das dann überschlägt im Ton und so. Das ist ja auch so übertrieben dargestellt. Das zeigt so ein bisschen auch, wie Nelly das dann zumal muss wahrgenommen haben, beziehungsweise wie sie das später wahrnimmt, wenn sie das jemandem erzählen würde, wie horrormässig oder die Dreharbeiten dann waren die ersten mit einem Tonfilm. Übrigens meine absolute Lieblingsszene in diesem Film, mit dem vorgeschmissen vor Lachen. Und bei Manny haben wir auch noch so ein Beispiel, also sie Ausflug mit dem James McKay, gespielt von Tobey Maguire ins Arschloch von Los Angeles. Also, das wirkt alles so, wie man das sich vorstellen würde, wenn einem jemand eine Geschichte erzählt. Ich könnte euch hunderte so Geschichten erzählen, wo ihr auch das Gefühl werdet, ha, Jesus Gott, was ist denn das Krasses gewesen? Und wenn man es miterlebt hat, muss man es immer gut so ein bisschen, sagen wir mal, durch 10 oder vielleicht sogar durch 50 dividieren, dass man dann auf die tatsächliche oder tatsächlich auf das kommt, wie es sich zugetragen hat. Vielleicht interpretiere ich jetzt hier ein bisschen zu viel rein, könnte man sich jetzt fragen. Und ja, ich würde sagen, vermutlich ist das so, weil ich bin bis jetzt, oder ich hätte jetzt bei allen Kritiken und Podcasts, die ich jetzt noch gehört habe zu diesem Film, seit gestern, habe ich auch noch niemand gehört, der das so verstanden hat wie ich. Vielleicht ist es ja wirklich einfach so, dass es nur eine extrem übertriebene Darstellung ist, damit man Showwerte generieren kann. Und vielleicht hat es gar keine tiefere Bedeutung in diesem Film, wie ich das jetzt vielleicht reininterpretiert habe. Aber ich habe das Gefühl, wo ich recht habe, ist, dass bei den Leuten, die, wenn sie Kritik an diesem Film üben, dass sie eben mit dem übertriebenen Stil und zum Teil slapstick-artige Einlagen, wie zum Beispiel Margot Robbie, die am Anfang in die Statue reinkesselt mit ihrem Auto, dass sie das kritisieren, sie sind zu plump. Und das würde eigentlich wieder für meine Theorie sprechen, weil wenn ich etwas dem Damien Chazelle nicht unterstellen würde, ist es, dass er plumpe Ideen umsetzt. Darum kann es sein, dass durch das meine These irgendwie unterschrieben wird. Aber eben, ob es so ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, das können sich alle selber überlegen. Wenn ihr selber vielleicht schon so etwas gedacht habt oder den Film gesehen habt, dann interessant, dann nehmt es mich Wunder. Sagt mir doch das. Und falls ihr den Film gesehen und überhaupt nicht so etwas gedacht habt, dann könnte es vielleicht je nachdem spannend werden, wenn man den Film unter diesem Gesichtspunkt nochmal schaut. Weil ich kann jetzt sagen, auch wenn ich noch nicht zu einem definitiven Urteil fähig bin oder zu einer definitiven Punktzahl, das Urteil kann ich fällen. Also ich habe wirklich Spass gehabt an diesem Film, auch wenn er zwischendurch ein bisschen seine Länge nimmt. Aber ich bereue es auf jeden Fall nicht, habe ich ihn gesehen. Ich bereue es auch nicht, dass ich ihn im Kino habe gesehen. Ich bin nach wie vor irgendwie gefesselt von dieser ganzen Geschichte und dem, was ich da gesehen habe. Und ich werde auch auf jeden Fall noch ein paar Mal schauen, auf Blu-ray. Aber im Kino wird jetzt auch nicht noch das zweite Mal gehen. Weil ich muss sagen, auch wenn vielleicht die Bilder auf dem Fernseher daheim nicht mehr ganz so spektakulär rüberkommen, gewinnen die Filme bei mir definitiv näher beim daheim schauen noch ein bisschen dazu. Das hatte ich jetzt bei The Batman, wo ich ja Kritik gemacht mit der Lorena zusammen, mit meiner Schwau. Und wir haben ja ein bisschen verrissen, der Film, dann zumal im letzten März 2022. Und ich habe den letzte Wochenende wieder geschaut, das zweite Mal, oder das erste Mal, noch einmal, sagen wir es so. Und der hat auf mich auch ein bisschen besser gewirkt. Aber das ist vielleicht einfach, weil daheim hast du halt Gelegenheit auch, wenn du merkst, so, jetzt wird es mir ein bisschen too much, kannst schon mal auf Pause drücken, schnell ein bisschen rumlaufen, dich ein bisschen bewegen, vielleicht schnell ein bisschen frische Luft ineinander so, und bist dann wieder motiviert, sage ich jetzt mal blöd gesagt, den Film weiterzuschauen. Und dann gewinnen sie von mir aus gesehen dazu. Und das könnte bei Babylon auch sehr gut der Fall sein, dass der Film der vielleicht im Heimkino noch ein bisschen dazu gewinnt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Genauso gespannt bin ich auch, wie der Film auf euch wirkt. Wenn er euch gefallen hat oder nicht, schreibt mir doch auf irgendeinem Kanal, der ihr zur Verfügung habt, was ihr von Babylon haltet. Und vielleicht, wenn ihr noch gar nicht seht, ob euch jetzt die Ausführungen, die ich da gemacht habe, wieder über eine Stunde lang lustig gemacht hat, zu schauen. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ich muss ehrlich sagen, es war jetzt cool gewesen, über den Film zu reden, aber ich bin auch froh, wenn ich wieder mal mit jemand anderem zusammen über Filme kann reden, weil ich gebe es ehrlich zu, so allein so einen Podcast vorzubereiten, das ist schon eine hure Bütz. Ich habe heute Morgen, bevor ich aufgenommen habe, nochmal das Doppelte, was der Film an sich gedauert hat, habe ich nochmal aufgewendet für überhaupt die Recherche und das Ganze aufzusetzen, dass ich die Informationen parat hatte. Also insgesamt ist das auch jetzt mit dem Aufnehmen zusammen auch so eine 12-stündige Angelegenheit geworden. Nicht schlecht, darum freue ich mich, dass ich das nächste Mal im Februar beim nächsten aktuellen Kinofilm, den ich hier behandle, bei den Filmsünder, dann wieder jemanden zu Gast habe, den ich über den Film reden kann. Und mir denke, es gibt eine ganz schöne Dynamik drin und ist, glaube ich, auch ein bisschen schöner, als einfach eine monotone Stimme zuzuhören über eine Stunde lang. Und darum freue ich mich auf Februar. Ich kann schon mal sagen, um welchen Film dass es dort gehen wird. Da wage ich mich wieder mal ins Marvel-Universum, wo ich ja nicht unbedingt so grosser Fan bin, oder sagen wir mal nicht mehr. Aber eben, wie gesagt, ich wage mich wieder mal dort rein mit Ant-Man and the Wasp Quantumania. Und es gibt auch noch eine Spezialfolge im Februar. Das wäre auch das Ziel, dass alle Monate mindestens zwei Filmsünderfolgen rauskommen. Und dann geht es dann um Filme, die uns prägt haben. Also spezifisch mich und mein Vater. Bis dann wünsche ich euch viel Vergnügen im Kino, falls ihr Babylon schaut oder sonst irgendetwas. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder hören im Februar, wenn dann die nächste Filmsünderfolge ansteht und dann ist der definitiv.
Party time! I'm in so much trouble.
People are going to be really shocked to see how crazy it was.
Is this going to be what it's going to be?
It's really funny at times.
Look at these idiots.
It's really sexy at times. The film is so big, it's really an epic.
Yeah! It's just phenomenal.
He left Grant?
Okay, that's a wrap.